SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander und willkommen im Persönlich live aus dem Cinema Luna in Frauenfeld. Wir sitzen hier direkt vor der Leinwand, wo normalerweise ein ausgewähltes Filmprogramm zu sehen ist. Heute aber ist für einmal, sind nicht Filmgrössen im Rampenlicht, sondern eine engagierte Frauenfelderin, die sich schon vor 40 Jahren hat eingesetzt für einen fairen Handel in der Welt. Die Annie Rotzler, Mutter, Grossmutter und eine der sogenannten Bananenfrauen. Und da ist auch ein Fachmann für Dialekte, für die Sprache an sich, der Sprachwissenschaftler Martin Hannes Graf. Ganz herzlich willkommen euch hier im Saal. Annie Rotzler, die nennen euch Annie. Wie kommt es zu diesem Vornamen?
Meine Mutter war eine Bernerin. Ich bin zwar im Thurgau aufgewachsen, in Hauptwil bis zur ersten Klasse, aber in Bernbiet hat man halt zu der Anna Annie gesagt, oder früher Anneli. Und das Annie ist mir geblieben, weil Annie gibt es eigentlich ja sonst viel.
Eure Mutter hat euch Anna Anneli gesagt?
Ja, früher hat man mir Anneli gesagt. Und wo dann die Gotthelf-Sendungen im Radio gekommen sind, da war ich in der Sekundarschule gewesen, dann hat dann jemand einen noch gesagt, Anneli, gib mir ein Münchi.
Martin Hannes Graf, ihr habt den Doppelnamen. Martin Hannes, sagt man den so, immer im Doppelnamen?
Nein, also auf den bin ich eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig stolz. Aber das Problem ist, dass ich einen Haufen Namensväter habe, unter anderem der Regierungsrat vom Kanton Zürich. Und ich bin auch schon gefragt worden, also von Journalisten angefragt worden, ob ich nicht möchte Auskunft geben über meinen Regierungsratswahlkampf. Ja. Und ich habe auch einen Namensväter an der Uni Zürich, wo ich unterrichtet habe. Und da hätte ich fast einmal Geld bekommen für eine Lehrveranstaltung, die ich gar nicht gehalten habe.
Jo, das hat man schon genommen, oder?
Ja, ich hätte nein, so fair bin ich dann gewesen, aber ich bin auf jeden Fall, habe ich dann gesagt, okay, jetzt nehme ich meinen zweiten Vornamen und dann gibt es keine Verwechslungen mehr.
Mhm. Also sage ich Martin Graf zu euch. Ihr seid also Sprachwissenschaftler und jetzt habt ihr Annie Rotzler gehört reden. Was könntet ihr zu ihrem Dialekt sagen? Was redet sie für einen Dialekt?
Sie hat einen ganz wunderschönen, urtümlichen Thurgauer Dialekt, der ja, einfach schön ist und wo man heute wahrscheinlich selten in dieser Reinheit gehört oder in dieser Schönheit noch gehört.
Was macht denn der Thurgauer Dialekt aus?
Er hat eigentlich gar nicht so viel Alleinstellungsmerkmal. Also es ist wahrscheinlich schon früher gewesen und ist es heute auch immer mehr ein Dialekt, also eine Zone, die von Schaffhausen bis ins Sarganserland geht und wo gar nicht so viel Unterschied hat. Ja, also zum Beispiel das hintere R, das hinten am Zäpfli gerollt wird.
Aber das redet ihr jetzt gerade nicht. Ihr redet
das habe ich nicht, nein, weil ich eben auch gar kein richtiger Thurgauer bin. Ja. Aber aus der Aussenperspektive kann man vielleicht ein bisschen besser so ein bisschen, ja, halt die Sachen erkennen, wo andere Dialekte ausmachen.
Jetzt sagt man ja, aber der Thurgauer Dialekt, der sei nicht so beliebt. Stimmt das?
Das sagen die Leute immer wieder, aber immer, also seit ich mich ein bisschen mit dem beschäftige und die Leute darauf anspreche, sagen mir alle, nein, wir finden das wunderschön und ich kenne ganz schöne Thurgauerinnen und mir gefällt das auch deswegen ganz tiptop.
Ja, ich bin nachher dann von Hauptwil an Zürichsee gekommen und dann war mein Thurgauer Dialekt nicht so beliebt gewesen. Ich bin eigentlich die ganze Schulzeit dort in die Schule gegangen und vor allem mein Au, wo die Thurgauer eigentlich haben, das habe ich hier eben abgeleitet. Ja. Darum ist das gar nicht mehr alles so wahnsinnig thurgauerisch. Also, viele Thurgauer finden, ich rede etwas anderes. Mein Mann ist ein Basler, das hat auch ein bisschen abgefärbt, Mutter eine Bernerin. Also, das Au, vor allem über das habe ich dann im Hochdeutsch eben auch nicht so gut können.
Das müssen wir schnell erklären, Martin Graf. Was ist das mit das?
Ja, das frage ich mich jetzt ehrlich gesagt auch gerade. In welchem Wort zum Beispiel?
Nein. Thurgauer sagen doch richtig «Neu». Emily in Hauptwil hat man «Neu» gesagt und «Heu» und alle die «EU» mit das, hat man so gesagt.
Ja,
oder
das ist
sagt man eigentlich so, glaube ich.
Ja, das ist wahrscheinlich eher so ein Oberthurgauer Phänomen, also so im östlichen, südöstlichen Bereich vom Thurgau. Im westlichen ist es weniger so. Ja. Da ist man natürlich jetzt ein bisschen näher am Kanton Zürich und an diesen sprachlichen Merkmalen, die dann eher im Westen gehen. Ja.
Gut. Ihr seid auch ein Kenner für Namen, Ortsnamen, Nachnamen, Frauenfeld. Von was kommt denn Frauenfeld? Woher stammt das ab?
Ja, Frauenfeld ist eine Kyburger Gründung auf dem Boden vom Kloster Reichenau ursprünglich. Und der Boden, der erstreckt sich so, oder hat sich im Hochmittelalter erstreckt zwischen Eschikofen im Osten, im Thurtal, und Gachmang im Westen. Und der Boden, der war einfach Feld gewesen. Feld heisst im Mittelhochdeutschen einfach Boden oder Grund. Und das Element Frau, das kommt vom Kloster Reichenau. Das war ein Marienkloster gewesen, also Mittelzell, das grosse Kloster. Und Frau ist natürlich unsere liebe Frau, Maria. Und Frauenfeld ist im Prinzip einfach dann der Grundeigentum von dem Marienkloster Reichenau.
Die haben ein riesiges Wissen, das ist unglaublich. Das ist auch, wenn ihr so an Partys seid oder so. Das ist ein super Smalltalk-Thema. Da könnt ihr auch einen Vornamen deuten, Nachnamen deuten. Ihr seid sicher sehr beliebt als Smalltalk-Partner.
Ja, das ist natürlich die ultimative Masche.
Dann könnt ihr Klavier spielen, ihr kennt natürlich genau, Dialekte aus.
Nein, so ist es leider natürlich nicht. Ich bin natürlich schon ein bisschen in einem Umfeld, wo man weiss, was ich mache, und die anderen machen ähnliche Sachen. Darum redet man dann halt auch über Politik und so Sachen. Nein, auf was ich meistens eben angesprochen wird, wenn ich unter Leuten bin, die sich eben nicht mit dem befassen, ist dann zuerst mal, ja, und wer zahlt denn das? Das ist so ein Reflex vielfach
wie
in der Schweiz.
Wer zahlt was?
Wer zahlt meine Arbeit? Oder wenn man natürlich so ein bisschen kulturell, wissenschaftlich, schöngeistige Sachen macht, dann kommt zuerst einmal die Frage nach dem Geld und wer das finanziert.
Also ihr seid Redakteur beim Idiotikon, beim Schweizer Mundartlexikon. Ja. Dort werdet ihr zahlt. Wer zahlt das, ja?
Ja, das zahlen sie alle miteinander, und ich bin auch sehr dankbar und froh und glücklich darüber. Das zahlt die Eidgenossenschaft, also mittlerweile ist es die Schweizerische Akademie für die Geistes- und Sozialwissenschaften, zahlt das schon seit über 150 Jahren, 151 Jahre sind das jetzt schon, wo das die Schweizer Kantone und eben der Bund und die Akademie zahlt. Vorher war es auch der Nationalfonds gewesen. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, die Schweiz ist auch fast ein bisschen stolz, so etwas zu haben. Das hat übrigens nicht nur Deutschschweiz, sondern das sind alle vier Sprachregionen in der Schweiz, also auch die Rätoromanen, die Tessiner und die Welschen haben auch ebenfalls so ein nationales Wörterbuchprojekt.
Und das heisst dann auch Idiotikon?
Nein, das heisst, das ist unterschiedlich. Also bei den Welschen, dort heisst es Glossaire, de Patois de la Suisse Romande, und bei den Bündner ist es Dictionary Romanche Grischun, und bei den Tessiner ist es etwas Analoges.
Anni Rotzler, ich habe vorhin gesagt, ihr seid bei den Frauenfelder Bananenfrauen dabei gewesen. Es ist nämlich genau 40 Jahre her, im Oktober 1973, seid ihr mit den anderen Frauen zusammen mit den Leiterwägen auf der Strasse. Dort drinnen waren Bananen gewesen, und ihr habt die Leute angesprochen und sie gefragt. Wisst ihr, warum die Bananen so billig waren?
Ja. Wir haben eine Banane verschenkt. Das war schon eine Vorgeschichte, natürlich. Wir sind ja auch erst mit der Zeit darauf gekommen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem, dass Bananen so billig sind, und dem, wie es den Leuten geht in den Plantagen. Und in dieser Zeit hat man sich einfach gefreut, dass man so viele verschiedene Sachen überkommt, dass man das günstig kaufen kann, dass die Qualität stimmt. Um anders hat man sich nicht so gekümmert. Und durch einen Film, den man dann im Januar auch da sieht, «Bananera Libertad», ist man darauf aufmerksam geworden, zuerst eine Frau, dann mehr. Da stimmt etwas nicht. Und dann haben wir eigentlich darauf geschafft, dass wir gefunden haben, das müssten die Leute doch einfach wissen. Man kann doch nicht einfach posten und Sachen heimtragen, und man hat keine Ahnung, was dahinter steckt. Und das war die Idee gewesen, eigentlich. Wir müssten die Leute aufmerksam machen. Und dann ist die Idee entstanden, wir könnten Bananen verkaufen, aber die sind ja sowieso so billig, also verschenken wir sie einzeln und haben dazu eine Zeitung gemacht mit den Informationen.
Also die sind eigentlich demonstrieren für einen fairen Handel?
Ja, man hat hier überhaupt noch nicht von fairem Handel geredet, natürlich. Wir haben gefunden, man muss einfach mehr Gerechtigkeit sein. Und wir sind demonstrieren, man würde heute sagen, ja, so eine sanfte Demonstration. Man läuft mit Leiterwegen durch die Stadt, man verschenkt Bananen, man sagt, darf ich Ihnen eine Banane schenken? Und dann sagt die Leute, was, schenken? Wieso schenken? Und dann hat man ins Gespräch kommen.
Aber gleich, Anni Rotzler, die Frau vom Lehrer in der Stadt, ja, geht demonstrieren.
Ja, und die Frau vom Pfarrer und ganzen Haufen. Leute, das war eben auch das Aufregende, glaube ich, für die Frauenfelder, dass das jetzt so bürgerliche Frauen waren. Also aus dem Mittelstand, würde ich sagen. Nicht bürgerlich. Aber dass das ja nicht eine Demonstration war, wenn man sich vielleicht gewöhnt ist, noch von Linken und wo jetzt gefunden haben, so jetzt, sondern so Frauen, so brave Frauen.
Man kann im Internet nachschauen. Also auf YouTube gibt es ein Film, wo man euch da sieht, ja, mit dem Leiterwägeli und die Frau zum Teil mit den hübschen Frisuren, mit dem Mänteli, mit dem Kopftuch. Ja. Alles ganz so bitter ein bisschen. Ja. Aber nicht bitter. Ja. Demonstrieren.
Ja, ja. Und manche haben auch gesagt, ja, also die Frauen, das ist die harmlos ist das. Und andere haben gefunden, das ist total daneben. Sie verstehen schon gar nicht von Wirtschaft und überhaupt. Was wollen die Frauen eigentlich?
Was wollt ihr wollen?
Wir haben wirklich wollen aufrütteln darüber, dass zum Beispiel, wir haben immer gesagt, sind Beispiel Bananen einfach zu billig sind. Es kann doch nicht stimmen, dass dann Bananen, die man hat müssen, von weit her transportieren musste, die man muss kühlen, die man nachher wieder reifen muss, die man nochmal transportieren muss, sorgfältig behandeln. Am Schluss sind sie billiger als der Töpfel, die wir gerade von nebenan haben. Mhm. Und das hat uns einfach gestört. Wir haben gefunden, wir haben es doch nicht nötig auf Kosten von Leuten, wo es nicht gut geht, von Ländern, wo unterentwickelt sind, haben wir gesagt, so günstige Bananen zu kaufen.
Ihr seid eine Kämpferin gewesen, denn seid ihr vorher schon eine gewesen, oder seid ihr dann eine geworden?
Ja, ich bin sicher immer jemand gewesen, wo in der Gackkopferei ins kalte Wasser gekumpelt ist und wo wenn etwas gekommen ist, musste ich es anpacken. Ich bin nicht jemand, der gut kann heransitzen und ein bisschen warten, sondern wenn mich etwas ankumpelt, habe ich schon das Gefühl, wohl, da müsste ich etwas machen.
Jetzt seid ihr 77, ist das ging noch so? Das habt ihr immer noch?
Das ist eben immer noch nicht weggegangen.
Martin Annes Graf, seid ihr ohne Art ein Kämpfer für die Sprache oder für die Mundart? Kann man das so sagen?
Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Also ich verstehe mich nicht als Sprachpolizist oder Sprachpfleger oder Purist oder so etwas. Ich nehme sie so, wie sie ist. Ich bin einfach ein Analytiker und ich habe eben so ein bisschen den Blick von außen vielleicht auch durch meine Herkunft, dass ich da nicht so ganz tief verwurzelt bin in dieser urtümlichen Dialektwelt.
Aber es gibt doch eben viele Leute, die sagen, es ist so schade, jetzt kann man dann gleich nicht mehr die eigene Mundart reden. Und ich bin doch keine Puristin, aber ich fange wirklich an teilen Orten, sage ich nicht mehr, ich hätte gerne Niedle. Das verstehen die Leute nicht. Ich sage eher Oram. Es ist schade, aber wenn ich nicht verstanden werde.
Ja, das ist so eine von der ganz, wie soll ich sagen, universalen Mechanismen von der Sprache, dass nämlich Menschen einfach sich versuchen, eine möglichst breite Zuhörerschaft um sich herum zu versammeln. Also sie möchten einfach von möglichst vielen Leuten verstanden werden. Und das ist etwas ganz Automatisches, dass man dann einfach die Wortvariante nimmt, wo alle verstehen. Und das ist in allen Sprachen von der Welt genau das Gleiche. Und das ist ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist. Zum Beispiel jetzt gerade in der Weihnachtszeit das Beispiel vom Christkindli. Das Christkindli ist für uns alle eigentlich ganz normal. Oder vielleicht noch das Weihnachtskindli. Aber das ist auch etwas, wo erst in jüngerer Zeit gekommen ist. So im Verlauf der letzten 100, 150 Jahre ist das Christkindli gekommen und hat den Klaus verdrängt. Wo eigentlich an der Weihnachten oder am 6. Dezember oder auch am 6. Januar oder am Neujahr seine Geschenke verteilt hat. Das ist auch etwas Neues. Und niemand stört sich mehr darüber. Also niemand findet es mehr schade, sondern das Christkindli ist einfach da und es ist eine Realität und es ist, ja, man muss die gar nicht positiv oder negativ bewerten.
Also wenn etwas nicht lang genug da ist, ist es das Richtige. Es genau. Ist nur falsch, weil es neu ist.
Genau, das ist so, in vielen Leuten im Kopf ist so die Dichotomie zwischen richtig und falsch. Und richtig ist das Alte und falsch ist das Neue. Aber das hat man immer gesehen, auch bei Rechtschreibereformen, wenn sich lang genug irgendeine Art Fehler, in Anführungszeichen, durchgesetzt hat, gilt er irgendwann als richtig und dann wird er auch vom Lehrer nicht mehr angestrichen.
Aber ich nehme jetzt noch Wunder, ist jetzt das die Welle, wo man doch hat angefangen hat, viel auf Mundart schreiben, hat jetzt das Mundart gefördert oder eher geschwächt? Ich denke manchmal, viele Leute schreiben zwar Mundart, aber sie haben hochdeutsche Satzkonstruktionen.
Ja, das stimmt. Aber das hat auch damit zu tun, dass man sie beschreibt. Also die Schreibkompetenz der Menschen hat wahrscheinlich ganz klar zugenommen. Einfach so die Kleinformen vom Schreiben, beim SMS-Schreiben oder die in den sozialen Medien. Und dort braucht man natürlich, weil man das auch internalisiert hat von der Schule, braucht man viel halt hochdeutsche Konstruktionen. So Relativsätze, womit der, die das bildet werden, statt mit wo. Das ist, ja, das ist etwas, was natürlich zunimmt. Ja. Aber das ist eher auf der schriftlichen Ebene. Ob sich das auch in der mündlichen Ebene durchsetzt oder so ein bisschen einschleicht, das werden wir dann sehen.
Aber im Mündlichen schleicht sich doch nach dies nach ein, dass die Leute, also gerade die jüngeren Menschen, viel hochdeutsche Worte quasi importieren. Also die gehen nicht die Stegen auf, die gehen dann plötzlich Treppen auf ins Krankenhaus. Anstatt Stegen auf ins Spital.
Ja, das Krankenhaus, das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist wirklich ganz klar ein Import aus Deutschland, weil das halt einfach die Variante ist, wo die grösste Frequenz hat. Aber wenn man sich überlegt, auf der anderen Seite, ist denn Spital ein deutsches Wort? Ist es nämlich nicht. Es gibt zwar noch die ältere Aussprachevariante Spittel, das ist vielleicht noch eher so ein bisschen deutsch oder schweizerdeutsch, aber beide Wörter sind eigentlich Lehnwörter, die aus dem Latinischen mehr oder weniger spät importiert worden sind. Gleich übrigens wie auch das Wort Hotel. Ist das gleiche Wort wie das Wort Spital, geht auf Hospitale oder Hospitalis zurück und bedeutet ein Gastzimmer oder gastfreundliche Unterkunft. Und das ist das Krankenhaus genauso wie das Spital. Und ich finde jetzt das Krankenhaus nicht wüster als Spital. Das ist halt einfach eine Realität und mit der müssen wir uns irgendwann abfinden.
Was findet ihr da dazu, Anni Rotzler?
Ich finde es immer wunderschön, wenn Leute ihren Dialekt sehr behalten. Also wenn man gut den Unterschied hört. Ich habe zwar Mühe, Walliser zu verstehen, dann eine Weile lang, bis man wieder reinkommt, aber ich finde das so fantastisch, wenn auf engem Raum so viel sich kann erhalten von verschiedenen Mundarten. Und ich glaube, man darf einfach den anderen mehr zumuten, dass sie einem verstehen. Also einfach bleiben bei dem.
Natürlich. Also das ist, glaube ich, auch in der Schweiz überhaupt gar kein Problem. Ja. Also die gegenseitige Verstehbarkeit ist wirklich fast überall total gewährleistet. Und das hat auch damit zu tun, dass es keine kodifizierte Sprache ist, wo man Regeln formuliert und dann der eine irgendwie in eine andere Regel reinpasst, als reindruckt, als die, die man bereits im Kopf drin hat. Das ist so ein flexibles Miteinander. Und das hat auch damit zu tun, dass wir halt sehr mobil sind und in den Medien und überall im persönlichen Austausch eigentlich immer die anderen Dialekte gehört. Also.
Martin Graf, ihr seid aufgewachsen mit verschiedenen Sprachen in euren Ohren. Innen. Könnt ihr kurz zusammenfassen? Ihr habt verschiedene Spracheinflüsse.
Ja, also mein Vater ist Österreicher. Also seine Eltern sind in den 30er Jahren über Deutschland und Frankreich nach Italien gekommen. Also mein Vater ist in Mailand aufgewachsen. Mein Vater ist perfekt zweisprachig, Deutsch, Italienisch. Und Italienisch habe ich natürlich früher auch viel gehört. Ich habe dann in der Schule mühsam auch ein bisschen Italienisch gelernt. Aber es liegt mir eigentlich relativ gut. Meine Mutter ist über Deutschland eigentlich in die Schweiz gekommen. Also ihre Eltern sind Schweizer gewesen. Die sind im 43 mit der Rückwandererhilfe von Deutschland in die Schweiz zurückgekommen und dann ins Fürstentum Liechtenstein. Meine Mutter ist perfekt bidialektal. Liechtenstein ist Zürichdeutsch, wenn man so will. Hat aber zuhause hauptsächlich Hochdeutsch geredet und das ist so ein multilingualer Hintergrund, den ich habe.
Und ihr seid was?
Ich bin im Pass, bin ich Bürger von Winterthur und Zürich. Aufgewachsen bin ich aber mehr oder weniger im Kanton Thurgau, aber die ersten 7 Jahre im Kanton Zürich. Darum habe ich auch das vordere R, das man so an der Zungenspitze rollt und nicht das hintere. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der 2 Jahre jünger ist als ich und aber schon das hintere R gelernt hat im Kindergarten im Thurgau. Und das ist so ein bisschen eine Mischung, die mich da kennzeichnet.
Anni Rotzler, ihr seid im 1934 habt ihr
36
habt ihr den Jahrgang. Ihr seid also nach an den Grenzen aufgewachsen und habt ihr Krieg erlebt als Kind. Was könnt ihr euch da erinnern?
Ja, wir waren hier in Hauptwil. Mein Vater war Pfarrer in Hauptwil. Und ich mag mich vor allem erinnern, wo man verdunkeln musste. Ich sehe noch vor mir, also, es sind so grüne Krepppapierrollen gsi, oben und unten Holz. Und immer am Abend, wenn man das Licht anzünden wollte, musste man die bei den Fenstern aufhängen. Dass man verdunkeln konnte, dass man einfach die Häuser nicht sieht. Und ich mag mich auch erinnern, dass man im Keller die Äpfelhurde ausgeräumt hat und dass man dort eingerichtet hat, dass man dort runter in den Keller gehen schlafen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid 77, wenn ihr jetzt auf die Zeit als Kind zurückschaut, ist das noch, hat das noch eine Realität oder ist das ganz weit weg?
Wohl, es dünkt mich, bei vielen Sachen kommt auch viel wieder zurück. Also, ich mag mich erinnern, wenn man einfach so sparsam war. Da war man einfach sparsam mit allem, mit den Papiersäcken, die man aufbewahrt hat, mit jedem restlichen Stoff, den man auf die Seite da hat. Und zwischendrin kam eine Zeit, gekommen, wo man gefunden hat, so, jetzt können wir wir können das Licht brennen, wir können mit dem Auto rumfahren. Und plötzlich ist wieder eine Wende gekommen, aus anderen Gründen, wo man gefunden hat, hey, nein, so kann man es nicht machen. Jetzt habe ich, meine Kinder lachen natürlich, wir gehen jetzt wieder Zäckchen irgendwann in so ein Kistchen rein, wo man schließlich nochmal brauchen kann, oder? Und Weihnachtspapier, die schönen, fast wie meine Mutter werden, manchmal noch glättet und wieder für irgendetwas
braucht. Das macht ihr?
Ja, es gibt noch solche. Und so Bänder.
Was mir auch immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich jemanden sehe, der seit 77, die erzählt jetzt, was ihr erlebt habt als Kind. Wie ist das eigentlich, wenn man alt ist? Wie ist das, wenn eben die Leute nur mehr sehen als alt? Und die hatten ja ein Leben als Jung, gehabt, als Kind. Gehabt. Und dann plötzlich die neuen Leute sehen eben nur mehr als alt.
Ja, ich kann einfach sagen, ich finde es wunderschön, alt zu sein. Wenn ich jetzt zurückdenke an Kind, da hat man müssen mit vielem sparsam sein. Zum Beispiel auch mit der Wärme. Man hat müssen in ein kaltes Bett hineinschleifen. Man hat zwar im Kachelofen vielleicht Bettflaschen können holen oder ein Riesensteinsäckchen, aber man hat ewig kalte Füße gehabt und hat gefrorene kalte Füße und Schuhe, die zu klein waren und Strümpfe, die einem gebissen haben. Und ekelhafte Sachen. Und ich finde, heute kann ich in einem warmen Haus sein, ich kann genug zu essen haben. Ich kann sogar, weil ich jetzt alt bin, am Abend lesen, solange ich will. Ich habe nicht die Verantwortung, ich muss am Morgen schnell bereit sein. Wenn es halt ein bisschen länger geht, geht es halt ein bisschen länger. Ich finde, im Zurückschauen, wir sind jetzt eine Generation, mindestens in diesen Verhältnissen, die ich jetzt lebe, wo es wunderschön haben und einfach geniessen. Ich geniesse es sehr. Auch nicht mehr so viel Verantwortung zu haben wie zwischendrin. Ich finde das wunderbar.
Martin Graf, ihr seid so als Erscheinung sehr, sehr distinguierter, ein sanfter Mann. Ihr habt mich aber abgeholt mit einem rassigen, roten Auto, mit einem ziemlichen, ich sage jetzt Margen, so ein ziemliches Auto. Ihr die spielen auch noch Tambour, also die tun auch noch laut trommeln. Die haben so verschiedene Seiten, eben so das Sanfte und dann das so Durchsetzungsvolle. Wie würdet ihr euch da charakterisieren?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, im Fahrzeugausweis von meinem Auto steht die Typenbezeichnung Junior. Und das Auto ist also das am wenigsten motorisierte von dieser Klasse. Hat auch nicht einmal 100 PS. Es ist also eigentlich ein relativ bescheidenes Auto, aber es sieht von außen tatsächlich relativ rassig aus. Und das, das ist vielleicht ein bisschen mein Italo-Hintergrund, wenn ich dem so sagen darf. Es ist einfach schön mit so einem Auto fahren und es ist zuverlässig und es verbraucht wenig Treibstoff und ist ganz gut. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Rassiger bin. Das bin ich schon nicht. Vielleicht brauche ich eben ein Auto, um das ein bisschen transportieren.
Was ist denn das für ein Bub gewesen, der Martin? Was als Bub?
Ja. Als Bub? Ja, sie haben das Trommeln angesprochen, das Tambourenwesen. Mir hat eigentlich, also neben der Musik, die mich eigentlich allgemein immer das Wichtigste dünkt hat im Leben, ist so, die Lautmusik ist eigentlich für mich auch immer wichtig gewesen. Nicht laute Motoren, sondern laute Musik. Und das Trommeln ist mir da sehr entgegengekommen. Als Kind hat mich das wahnsinnig fasziniert. Und ich bin so ein bisschen als 7-, 8-Jähriger bin ich schon so ein bisschen der Little Drummer Boy gewesen. Das ist so mein kleiner Traum gewesen. Und darum ist es auch beim Trommeln geblieben.
Was ist denn das für ein Gefühl? Ihr habt da so eine Trommel eben vor am Bauch und könnt mit diesen Schlägeln so drauf päfzgern?
Ach, das würde mir auch noch gefallen.
Ja, es ist schön. Es ist eine Art Musik, wo sehr fein und differenziert ist, weil sie eben nicht über, also sie funktioniert halt nicht über Melodien, sondern rein über den Rhythmus und die Präzision, die man mit dem Rhythmus kann überbringen kann. Und einfach ganz feine Dynamikunterschiede, also Unterschiede in der Lautstärke und in der Geschwindigkeit und verschiedene Rhythmen und so. Das ist etwas, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Es ist nicht nur die Lautstärke allein, aber natürlich, die Lautstärke ist schon auch etwas, das ist halt, stellt etwas dar und holt die Leute ab.
Und Tambouren spielen ja auch nicht allein.
Stimmt, die spielen in der Gruppe. Und je grösser die Gruppe ist, umso schöner. Und ja, wir sind jetzt leider bei den Tambouren und Pfeifer im Frauenfeld sind wir nur noch zu fünften. Bei der Polizeimusik, wo ich so noch ein bisschen aushelfen beim Trommeln, sind wir noch zu dritten. Das ist leider ein bisschen wenig. Also wenn ich mich an meine Tambouren-RS erinnere, wo wir 18 Leute waren, das war schon ein anderes Musizieren damals.
Die haben den RS als Tambour gemacht?
Ja, habe ich gemacht.
Das heisst, der hat vor allem trommelt und nicht geschossen?
Ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Ich habe zwar ein Bajonett bekommen, wo ich die Uniform und alles gefasst habe, aber das habe ich versiegelt und nie gebraucht, wieder abgegeben, als ich entlassen worden bin aus der Armee. Ich habe also immer nur Musik gemacht. Ich habe sogar noch nicht einmal einen Marsch müssen machen in meiner Militärlaufbahn. Ich habe also wirklich immer die sauberen Schuhe geputzt, jeden Abend zwei Paar saubere Schuhe geputzt und habe zwischendurch eigentlich nur Musik gemacht. Das ist tipptopp. Sie haben darum eigentlich auch nur gute Erinnerungen als Militär.
Mhm. Ihr hört persönlich auf SRF 1 aus dem Cinema Luna in Frauenfeld, der Hauptstadt des Thurgau. Zu Gast sind heute gehört, Martin Hannes Graf, Sprachhistoriker und Redakteur beim schweizerischen Mundartlexikon Idiotikon. 38 ist er und lebt mit seiner Frau im Schloss Gündelhardt, ganz in der Nähe von Frauenfeld. Und da ist Annie Rotzler, sie war Primarlehrerin, Katechetin und engagiert sich seit 40 Jahren in entwicklungspolitischen und kirchlichen Projekten, auch jetzt noch mit 77. Annie Rotzler, ihr seid als ganz jung in den 60er Jahren mit eurem Mann in Afrika gewesen. Warum seid ihr in Kongo gegangen?
Ja, wo wir dann kennengelernt haben, da war es gleich klar, dass wir wollten, etwas so etwas machen. Ich war zwar vorher schon nach Amerika gereist, einmal mit meinem Bruder, bei zwei Jahren dort, aber es war klar, wir wollten etwas machen. Mein Mann hat mit der Helvetas verhandelt hier. Und dann sind wir auf ein Projekt aufmerksam geworden vom HEX. Und in dieser Zeit ist der sogenannte belgische Kongo gerade unabhängig geworden. Die Stadt hat dann nicht mehr Leopoldville, sondern Kinshasa geheissen. Und in so einem Land hat es zwar eine Universität gegeben, aber die Leute vom Land selber, die Einheimischen, haben nicht an die Universität können, weil die Schule eigentlich für sie nur bis zum 6. Schuljahr geplant war. Über das aus hat es nichts gegeben. Und dann hat man dort eine Schule aufgebaut. Das hat Gymnas Pestalozzi geheissen und mein Mann hat dort Schule gegeben. Und es war ein Erlebnis, einfach zu sehen, wie die Schüler, die dann einen Platz bekommen haben in dieser Schule, von weit her gekommen sind zu Fuss und einfach so wollen lernen. So wollen lernen. Mhm. Und das war etwas, was mich natürlich schon geprägt hat, auch die ganze Situation zu sehen, wie so ein reiches Land mit so viel Bodenschätzen, mit so einem tollen Klima, wie die Bevölkerung eigentlich mausarm ist. Und das hat mir schon da zu denken gegeben. Dass da etwas schief läuft.
Und dann seid ihr zurückgekommen in die Schweiz und seid schlussendlich auf Frauenfeld ins Elternhaus gezügelt. Und wie ist das zurückgekommen?
Ja. Wir hatten dann unterdessen Familie gehabt. Kinder sind in Kinshasa auf die Welt gekommen.
Und also, ihr habt dort geboren?
Ich habe dort geboren, ja.
Wo?
Im Spital? Es hat ein Spital gegeben, Lovanium. Es war sehr besonders. Eine belgische Schwester hat dann geholfen, dass die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und man konnte im Spital bleiben, aber der Mann musste immer die Windeln bringen und wechseln und wieder kommen. Also, man war sehr einbezogen. Hat mir viel besser gefallen, als nachher hier in der Schweiz mit den anderen Kindern.
Und ihr habt euch sicher gefühlt?
Ja, ich habe das Gefühl, ich sei gut betreut. Es hat aber auch keine Komplikationen gegeben und es ist gut gegangen. Mehr Angst hatte ich nachher dann immer mit den Kindern wegen dem Klima, auch weil so viel Unruhe war. Man hat auch begreifen, dass viele Leute aus der Bevölkerung einen Hass hatten auf die Weißen. Es hat mich immer schon sehr berührt, wenn wir auf dem Trottoir gelaufen sind und ein älterer Mann schwarz ab dem Trottoir gegangen ist, um den Weißen Platz zu machen. Und so man musste begreifen, dass es da Leute hatten, die gefunden haben, so jetzt diese Weissen zeigen wir es jetzt auch mal. Aber dann zurück in die Schweiz, ja. Da sind wir zuerst noch in Rinach Basel-Land gewesen. Und dann hierher gekommen. Meine Großmutter hat hier Land gehabt. Und für eine Familie war es schön gewesen. Wir hätten wollen ins alte Haus, aber wir hätten es nicht renovieren können. Und dann auf Frauenfeld. Und,
sind ja. Sie seither noch mal zurückgegangen?
Nicht? Nein, wir waren 3 Jahre dort gewesen. Und wir haben immer wieder gehört. Und es wäre eher ein bisschen, deprimierend gewesen, nochmal zurückzukommen. Aber da in Frauenfeld ist halt dann für uns zuerst schon sehr eine enge Welt gewesen.
Eine enge Welt, sag ich.
Eine sehr eine enge Welt, ja.
Warum?
Man hat so genau gewusst, was sich schickt, was man macht. Ich habe das schon gemerkt, wenn ich zu meiner Großmutter in die Ferien komme, so kannst du dann nicht auf die Straße und da musst du noch etwas Sauberes anlegen und schon das tut man abziehen. Und man hat einfach so gewusst, was sich schickt und man hat so schnell eingeteilt. Es hat mir gedacht, es habe so einen Dünkel gegeben von so ein bisschen den Leuten, die ein bisschen mehr besser gewesen sind, Doktor und Professor. Und wir sind uns das nicht so gewöhnt gewesen, ein bisschen zu. Wir sind auch jemanden angestoßen. Mhm. Vielleicht auch positiv. Ein Nachbar hat einmal gesagt, ja, wie schön ist das, jetzt heimzukommen. Jetzt hat es da ein Haus, wo Licht brennt und wo man rein sieht, die Fenster offen sind. Alle anderen haben sofort die Läden zugemacht, sobald es dunkel geworden ist.
Und ihr hattet gar keine Vorhänge, die nicht die Läden zugetan?
Nein, wir hatten auch keine Vorhänge, weil wir gefunden haben, es sei ein Garten rundherum. Und das hat ihn darum bewohnt ausgesehen für die Zeit. Wir haben ein bisschen Mühe gehabt, uns einzugewöhnen, auch wenn es für die Familie und für das Leben Frauenfeld eigentlich wunderschön ist. Und der Thurgau ist doch schön.
Frauenfeld und alles ist gut. Schön.
Ja. Was gefällt euch denn an Frauenfeld, Martin Graf?
Ja, nein, das ist jetzt ganz eine schwierige
Frage.
In der
jetzigen Zeit natürlich.
In der jetzigen Zeit. Frauenfeld ist fast ein bisschen profillos, muss man sagen. Aber es hat einen Haufen schöne Stellen, aber die schönen Stellen hat man eigentlich in einer Viertelstunde gesehen. Es ist mehr so ein Gesamtpaket. Es ist sehr angenehm in Frauenfeld. Es gibt auch nichts wirklich Wüstes oder etwas, was einem abstoßen oder so. Es ist einfach ein Ort, wo es gut ist. Also, ohne dass das jetzt dass man das jetzt muss schlecht machen muss.
Ihr wohnt ja auch ein bisschen außerhalb, wenn ihr in die Stadt kommt. Wo geht ihr am liebsten her?
Also, die Altstadt ist natürlich schon der schönste Platz in Frauenfeld. Und auch so die alten Quartiere unterhalb vom Spital oder unterhalb von der Kantonsschule mit denen, wo so die Gnade der Bäume, also die grossen alten Bäume, wo jetzt die Quartiere zu sehr so intime, schöne Plätze macht, das gefällt mir eigentlich gut an Frauenfeld.
Das Frauenfeld ist ja auch die Zuckerfabrik. Und manchmal tut es, also vorher jetzt mit Tücht, es schmeckt irgendwie ein bisschen speziell. Kann das sein?
Das ist super, ja.
Es ist zwar, glaube ich, schon vorbei, Kampagne, aber es schmeckt heimelig.
Das schmeckt heimelig. Ja. Martin Graf, würdet ihr das auch sagen?
Absolut. Also das ist das, was mich an Frauenfeld einfach immer so an die Heim erinnert. Also ich bin in Gachnang aufgewachsen und auch in Gachnang hat es nach Zuckerrüben-Ausdünstungen geschmeckt, eigentlich den ganzen Herbst. Und besonders wenn so der Nebel, wie er eigentlich so zwischen September und März eigentlich die ganze Zeit über dem Thurtal hängt, dann bleibt auch der Zuckerrüben-Dunst ein bisschen hängen. Und das ist einfach schön. Also viele Auswärtige mögen das nicht so besonders, aber mir gefällt es einfach gut.
Von der Innenstadt haben sie geredet. Es ist ja wirklich schön, aber es ist einfach schade, dass überall Autos rumstehen. Überall wieder ein paar Parkplätze und wieder ein paar Parkplätze. Das tut mich auch so frauenfelderisch, dass man nicht so hätte können, eine Lösung finden, wo halt auch irgendjemand verärgert hat. Zum anderen Ort muss man ja auch ein paar Schritte laufen, bis man bei einem Laden ist. Aber das Frauenfeld hat man das Gefühl, schon vom Meerplatz bis in die Stadt rein wäre das zu weit. Man müsse können vor den Laden fahren. Fahre ich natürlich mit dem Velo.
Ja, auch vor den Laden. Da kommt jetzt wieder Kämpfer. Das regt euch auf.
Ja.
Das regt euch auf.
Ich finde es schade, weil Frauenfeld wäre schön. Aber wie gelustet sein, am Morgen darf man parkieren, am Nachmittag ist es frei. Es gibt dann einfach, es kommt nicht ein richtiges Leben.
Mhm. Aber bei euch kommt richtig Leben, wenn ihr mich über etwas aufregen könnt. Sorry, es ist auch richtig, aber es kommt top. Leben in die Bude.
Ja. Ja, das ist manchmal wahrscheinlich auch noch nervig für andere Leute.
Martin Graf, über was regt ihr euch auf? Wenn ihr euch aufregt?
Über Autofahrer, die zu langsam unterwegs sind.
Über die Velofahrer. über die Welt.
Nein, also ich bin selber auch Velofahrer und benutze jeden Tag den öffentlichen Verkehr. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Vertreter von einer autofreundlichen Autolobby. Nein, überhaupt nicht.
Ihr heisst Graf und wohnt in Gündelhardt in einem Schloss. Zuerst möchte ich natürlich wissen, seid ihr, also heisst Graf Graf?
Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist mir dann einmal aufgegangen. Ich befasse mich ja gerne auch mit Familiennamen. Und da fragt man sich dann schon einmal, woher kommt der eigene Name? Und es scheint so, als ob die ganzen Namen eben Graf, Herzog, Bischof, Kaiser, König, Abt, Papst und so weiter. Das heisst ja ganz viele Leute so. Das sind einfach Übernehmen gewesen für Leute, die so ein bisschen da haben als ob.
Für Blöffer.
Das ist ein Phänomen, wo man eigentlich in allen europäischen Sprachen kann beobachten kann. Das gibt es also auch im Englischen. Die Namen, die gibt es überall. Und es scheint so im ausgehenden Spätmittelalter, dass das so ein bisschen die Charakterisierung war für Leute, die halt einfach heute, würde man sagen, die Bluffsäcke gewesen sind.
Was heisst der Rotzler?
Rotzler, also man muss voraussagen, Familiennamen sind in den allermeisten Fällen ganz banal und sie bedeuten meistens auch das, was man heute noch hinter den Namen sieht. Rotzler ist kein Schweizer Name, es ist ein Name, der aus Deutschland in die Schweiz gekommen ist, im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und vermutlich ist Rotzler das, wo man auch denkt, also jemand, der so ein bisschen den Rotz aufzieht. Jedenfalls gibt es im Schwäbischen ein altes Wort, wo Rotzler heisst, also genau dort, wo auch die Familie Rotzler herkommt. Und der Rotzler ist wirklich der, der so ein bisschen... Ja, halt nicht gerade immer ein Papiernasstuch bei der Hand gehabt.
Gut, wir fragen, das sagen wir natürlich von uns ganz ja. anders. Zwar schon vom süddeutschen Raum, da gibt es einen Ort, der Rotzel heisst. Mhm. Und in dem Ort, wo Rotzel heisst, sind vor allem auch Waldarbeiter gewesen. Und die haben den Rotzen ausgemacht und das ist der Wurzelstock. Also bei uns redet man lieber von dem, man den Wurzelstock ausmacht, als man eigenständig den Schnuddermuffel
zockt. Ja. Gut, aber trotzdem, wir heissen Graf und wohnen standesgemäss im Schloss in Gündelhardt. Warum? Wie kommt es, dass ihr dort wohnt?
Also ich muss vielleicht einfach sagen, es ist nur eine Mietwohnung, es ist eine Vierzimmerwohnung. Ich besitze das Schloss nicht und miete es auch nicht, sondern es ist einfach eine Mietwohnung. Es ist wie so eine Altbauwohnung im Prinzip. Ich habe, bevor meine Frau und ich jetzt hier eingezogen sind, habe ich schon 5 Jahre im Nachbardorf in Lanzenüfer gewohnt und mir hat die Gegend eigentlich immer sehr gut gefallen. Und wir sind dann, ich bin dann mit meiner Freundin zusammengezogen, jetzige Frau im Kanton Zürich, in Rickenbach-Sulz, da bei Winterthur. Und meine Frau hat schnell gemerkt, dass ich ein bisschen Heimweh habe auf den Seerücken. Und sie hat dann so ein bisschen Ausschau gehalten nach einer schönen Wohnung. Und dann haben wir die Wohnung ausgeschrieben gesehen, ganz normal im Internet. Das war also gar nichts Spezielles gewesen. Wir haben uns dort beworben, wir sind die Wohnung anschauen. Sie hat uns wahnsinnig gut gefallen, weil auch der Vormieter, der hat das schön eingerichtet gehabt. Es war ein wunderschöner Augusttag gewesen. Und es ist einfach ein wahnsinnig schöner Ort. Und uns hat es wirklich den Ärmel hineingezogen, wo wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und dann denke ich, ja, das machen wir, da gehen wir jetzt hin vorläufig.
Altes Gemäuer hat es dort auch geistert, das Schloss gespenst?
Ja, kann man ganz deutlich Ja sagen, jedenfalls wenn man meinen Katzen möchte glauben, weil die sehen nämlich wirklich jeden Tag so ein Gespenst, vor allem im Gang. Also wir haben so einen langen, breiten Gang, da haben wir also eine kleine Gemäldegalerie eingerichtet mit so alten Ölschinken und es hängt ein Hirschgeweih an der Wand. Das ist also wirklich wie ein Schloss, wie ein richtiges Schloss. Und Katzen sehen dort meistens am Abend, kommen zu so einen glasigen Blick rüber und fixieren irgendetwas und schauen dem etwas hinterher. Und das geht dann so eine halbe Minute und dann ist das etwas wieder weg und dann sind Katzen auch ganz normal. Und wir haben dann das mal den Nachbarn, also den Besitzer, der schon seit Generationen dort wohnt, erzählt. Und die haben gesagt, ja, die Vormieter, die hätten mal das auspendeln lassen, wie halt das so die Leute machen. Und die haben dann gesagt, ja, das sei irgendeine gutartige Existenzform, wo da wohnt in diesen Gemüren. Also ich habe das Gefühl, es ist nur im Gang. Ich habe es selber noch nie gemerkt, ich bin da überhaupt nicht sensibel, aber ich glaube schon, dass Tiere irgendein Sensorium haben für so Erscheinungsweisen, die Menschen nicht haben. Ob das jetzt ein Geist ist oder nicht, möchte ich nicht beurteilen.
Also,
aber
ihr gehört weder
ist.
Klopfen noch irgendwelche
Schritte,
Kettenrasseln, nichts?
Nein, gar nichts, nein.
Okay. Annie Rotzen, glaubt ihr an das? Gute Wesen, die irgendwo um einen Ort wohnen?
Ich glaube an ganz viele Sachen, die man nicht sieht und wo man nicht berechnen kann und wo man nicht mit dem Verstand kann erfassen kann. Ich glaube, dass es noch viel, viel mehr gibt, wo wir einfach noch nicht wissen, nicht erklären können, vielleicht nie erklären können. Das ist Glauben.
Welche Rolle spielt der Glaube im Sinn des religiösen Glauben für euch? Ihr seid Katechetin, ihr seid im Pfarrhaus aufgewacht. Euer Vater war Pfarrer. Welche Rolle spielt das?
Das hat schon immer eine grosse Rolle gespielt, auch wenn sich der Glaube natürlich enorm gewandelt hat. Von dem, dass man muss ganz brav sein muss, dass der Herr Jesus Freude an ihm hat. Bis
dort. Das ist euch gesagt worden als Kind?
Ja, natürlich. Man muss das machen. Das, sonst hat der Heiland gar keine Freude, wenn man nicht folgt und so. Solche Sachen, das hat zu dieser Art auch pietistischem Glauben gehört, wo zwar nicht mein Vater nicht so vertreten hat, aber das hat einfach viel dazu gehört. Und heute finde ich, es ist sehr wohltuend, wenn man kann auch noch auf etwas vertrauen, wo man nicht selber in den Händen hat. Es gibt viele Sachen, die man muss aus den Händen geben muss und wo man muss auf andere Mächte vertrauen. Und das ist, den Glauben habe ich schon, dass da noch etwas anderes ist. Ja.
Du seid als Kind sehr ein angepasstes Kind gewesen, hat er gesagt. Ihr habt als junges Mädchen eine Magersucht gehabt. Mhm. Was hat er dazu geführt? Wie seid ihr daraus gekommen? Oder was ist so?
Ja, da bin ich eben Ring. Ich hatte eine Freundin, die ein bisschen rundlich war und die gefunden hat, jetzt müsste sie endlich einmal abnehmen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, machen wir doch. Wir wägen uns einfach immer dann wieder. Wägen. Und dann, mir ist das dann sehr gut gelungen und ich nicht so. Und ich habe einfach dann gemerkt, wenn ich nicht so viel esse, dann bin ich so wach, dann bin ich so energievoll. Ich kann mich auf ganz anders konzentrieren. Das hat mir Freude gemacht. Und ich bin halt immer mehr drin hineingerutscht. Man hat in dieser Zeit nicht geredet von dem. Man hat nicht gewusst, ich hatte nicht eine Ahnung gehabt, dass es das gibt, eine Magersucht. Und mir ist noch entgegengekommen, dass ich da, ich bin im Seminar gewesen, da, dass ich eigentlich gefunden habe, dass ich überhaupt nicht erstrebenswert, so erwachsen zu werden. Wenn ich die Frauen gesehen habe, dann sind die so. Die haben einfach nicht mehr Freude gehabt an dem, was ich gerne gemacht habe. Die haben nicht mehr richtig rumrennen. Die haben nicht wollen immer schwimmen, sondern im Liegestuhl liegen. Und die haben, hat mich einfach überhaupt nicht gelustet.
Also das Frau werden, Frau sein, hat euch gar nicht so angemacht?
Nein. Und wo dann wegen der Magersucht auch Mens ausgesetzt hat, war mir das ganz gleich gewesen.
Es war gäbig.
Es war absolut gäbig. Aber es ist dann, ich habe dann schon gemerkt, es ist halt dann zu einer fixen Idee geworden. Und es ist halt dann, es hat sich dann einem eigenen Willen entzogen. Und ich weiss ja nicht, was dazu beigetragen hat. Noch. Meine Eltern haben mich dann schon einmal zu einem Freund geschickt, der mit mir geredet hat, mit Hypnose hat will, mich zu einem anderen Körpergefühl bringen. Aber ich habe eigentlich immer gelächelt.
Der hätte euch nicht können hypnotisieren.
Ja, ich habe dann einmal einen Schock erlebt. Ich war im Seminar und wir mussten einmal auf den Bahnhof müssen. Und man hat eigentlich dann manchmal noch erinnern, dass man unter der Barriere durchgekommen ist. Und ich bin eigentlich sehr sportlich gewesen. Ich habe wahnsinnig gerne turnen. Und wo wir da gegen den Bahnhof gelaufen sind und die Barriere runter ist, sind alle davon gerannt. Und wir haben plötzlich Beine versagt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt.
Das ist nicht mehr gut.
Das habe ich eigentlich nicht wollen. Und dann, das hat die Wende hergebracht. Mhm. Sicher, das ist dann nicht von einem Tag zum anderen gegangen. Es ist schon eine Sucht. Es ist dann, man kommt in ein Suchtverhalten rein, wo einem irgendeine fixe Idee total besetzt, wo daneben ist.
Und dann seid ihr aber noch Frau geworden.
Ich bin auch dann noch vier Frau Kinder geworden. Ja.
Und seid ihr gerne Mutter gewesen?
Sehr. Das war mir etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Auch wenn ich eben immer daneben noch anders gemacht habe. Aber wohl, das ist mir wichtig. Und es ist mir sehr wichtig, jetzt Großmutter zu sein. Ich würde viel hergeben, aber das wird die Pate. Ja.
Martin Graf, was wir noch gar nicht darüber geredet haben, ist über das Idiotikon. Also das heisst eben Idiotikon, das haben wir erklärt, warum es Idiotikon heisst.
Ich glaube noch nicht, nein.
Das müssen wir schnell erklären.
Ja, das ist eine Wortbildung, die auf griechisch Idios basiert. Idios heisst eigen oder privat. Und das Idiotikon ist im Prinzip eine Sammlung, die die Eigenheiten von einer Sprache dokumentiert. Also das hat nicht das schweizerische Idiotikon erfunden, die Bezeichnung. Es hat schon viel früher, im 18. Jahrhundert, so Wörtersammlungen gegeben, die sich Idiotikon genannt haben. erwähnt haben. Und das ist in der Schweiz einfach so geblieben, weil wir einfach immer noch nicht fertig sind, heisst das auch einfach jetzt immer noch Idiotikon. Man hat zwischendurch in dieser langen Zeit, die man da geschafft hat, hat man dann einmal den neuen Namen Schweizerdeutsches Wörterbuch versucht zu etablieren. Es heisst auch heute auch noch so, es hat jetzt zwei Namen, aber Idiotikon hat sich so ein bisschen als Marke wie etabliert und es funktioniert eigentlich ganz gut und hat auch eben den Effekt, dass man immer wieder das kann erklären, was
man
Idiotikon...
Man hört ja auf wegen Idioten,
genau,
oder?
Genau, ja.
Natürlich. Also, jetzt kann ich mir aber immer noch nicht genau vorstellen, was ihr dort macht.
Das ist gar nicht so spektakulär. Ich schreibe einfach Wörterbuchartikel. Also das heisst, ich komme dann ganz grosse Schuhschachteln über mit x Tausenden von Wortbelegen und Satzbelegen.
Also Mundartausdrücke?
Mundartausdrücke, also vielleicht ist ein Viertel oder so Mundart und der Rest ist alles historische Sprache und wir versuchen dann für ein Wort oder für eine Wendung oder für eine grössere Wortgruppe einen Beleg zu finden und die in eine historische und bedeutungsmässige, sinnvolle Gruppierung zu bringen und tun dann eigentlich die Wörter erklären und das über den Verlauf der letzten rund 800 Jahre. Dass man so ein bisschen sieht, wie haben sich Wörter entwickelt, woher kommen sie, was bedeuten sie heute. Das ist so das, was man an einem Wörterbuch macht.
Sie tut sich also mit dem Wort befassen und schreiben.
Genau.
Die Artikel verfassen.
Genau, es ist eigentlich mehr ein Ordnen. Also ich habe eigentlich die Belege und die Wörter habe ich schon vor mir. Ich habe natürlich einen Haufen wissenschaftliche Literatur, die mir hilft, das ein bisschen einzuordnen. Und ich versuche dann, das in eine Ordnung zu bringen, in einen Lauftext, wenn man so will, wo dann das eine das andere ergibt und wo die Belege kommen, historisch geordnet oder nach bestimmten grammatischen Merkmalen, sodass sich am Schluss ein Gesamtbild ergibt von einem einzelnen Wort. Natürlich mit einem Haufen Bezug auch in die anderen Wörtergruppen rein. Also wir sind jetzt am 17. Band, am letzten Band, muss man sagen, wo jetzt Wörter mit Z drin sind. Und das gibt dann so eine Vernetzung über die letzten 150 Jahre, wo das entstanden ist und über eben die vielen 100'000 Wörter, die wir jetzt da drin haben.
Jetzt klingt das ja, könnte man sich vorstellen, dass es ein bisschen verstaubt oder sie sind da irgendwo tief unten im Büro. Ist aber überhaupt nicht die Sache. Ihr seid nämlich viel unterwegs. Ihr seid bei SRF3, werdet ihr regelmässig angefragt. Ihr seid auch unterwegs mit eurer Publikation über den Tourgau Dialekt. Es ist ein grosses Interesse da für die Mundart im Moment.
Ja, man muss auch sagen, das Idiotikon ist eben nicht nur ein Wörterbuch, sondern wir sind eigentlich schon seit jeher auch eine Art Institut. Wir arbeiten eng mit den Unis zusammen und mit der Akademie, aber wir sind doch selbstständig und wir sind also wie eine grosse Auskunftsstelle, also für alle Sachen, die eben mit Mundart und mit Sprachgeschichte vor allem und mit schweizerischen Gegebenheiten zu tun haben. Und dazu gehören eben seit 2008 auch die Familiennamen, wo meine Kollegen und ich abwechslungsweise im Radio jeweils am Dienstagmorgen auf SRF3 erklären. Und gut, meine Thurgau-Publikation, das war so ein bisschen meine Privatsache gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich schulde am Thurgau ein bisschen etwas und es hat mich auch interessiert. Und dass jetzt so ein bisschen die Medien gekommen ist, das war nicht unbedingt meine Absicht gewesen, aber es ist natürlich schön und fördert ein bisschen das Verständnis für Mundart.
Und es hat eben einen gewissen Unterhaltungswert. Zum Beispiel findet man ja das Wort Vödli findet man im Idiotikon nicht unter F, sondern unter Ö.
Genau. Das ist
was? Ja, das muss man wissen, Frau Ratzler. Das ist ja nicht, nicht ganz einfach.
Das ist eben das, was Idiotikon so wahnsinnig schwierig zum Benutzen macht, wenn man nicht das Internet heute hat. Also heute kann man einfach in der Suchmaske eingeben und dann kommt man auf den Artikel. Das
hat aber warum
man
ist
bis
denn
vor
Öl?
Wenigen Jahren nicht können. Das Füdli steht bei Öl, weil Füdli ist ein zusammengesetztes Wort, bestehend aus dem Bestandteil Food. Das ist so der untere Bereich vom Unterkörper, vom Unterlieb. Und Loch. Und Füdli findet man eben unter dem Stichwort Loch. Und zwar zwischen den Wörtern Fensterloch und Fuchsloch. So, so plus minus.
Wäre ihr dort suchen, Frau Roth?
Nein. Ich finde, gerade so ein wichtiges Wort müsste man also mit dem Buchstaben präsentieren, wo man sucht.
Ja. Ja, das haben die Gründerväter haben das eben ein bisschen anders gesehen. Also heute würde man ganz sicher das Füdli auch mit
verschämt. Sind sie auch noch gewesen. Fuchsloch.
Der Fuchsloch ist ein eigener Artikel.
Wir kommen schon langsam zum Ende von dem persönlich hier aus dem Cinema Luna. Andy Rotzler, in zwei Tagen ist Weihnachten, also Heiligabend und Weihnachten. Wie feiert ihr? Seid ihr ein Weihnachtler?
Das Jahr haben wir unser kleines Familienfest schon gehabt. Es ist mir wichtig, dass die Enkelkinder zusammenkommen können. Sie haben Freude, zusammenzukommen. Und ich staunen immer wieder darüber, wie sie vor allem Freude daran haben, das zu verschenken, was sie selber gemacht haben. Das ist wichtig. Sie haben auch Theater gespielt und Musik
eure
gemacht.
Weihnachten, die sind Theater spielen.
Aber was sie haben wollen, das ist dann ziemlich heftig zugegangen mit dem Messel und so. Und nicht immer nur weihnachtlich. Und wir sind das Jahr sonst ganz ruhig. Geschenk ist jetzt sowieso kein Thema. Ich habe einen Haufen anders zu tun. Und es ist nicht so wichtig.
Ihr habt einen Haufen anders zu tun. Nicht zuletzt, weil ihr noch mit dem Anerkennungspreis von der Stadt Frauenfeldzeit ausgezeichnet worden. Da seid ihr jetzt viel noch unterwegs als Bananenfrau.
Ja, weil wir eine Ausstellung haben. Eine Ausstellung hier zu Frauenfeld in der Ballieren, in der Stadtgalerie, die jetzt läuft bis Ende Februar. Und wir haben viel zu tun gehabt, die vorzubereiten und jetzt auch zu hüten. Und mit Erzählkaffee und mit Vorträgen und dann eben mit einer Reihe von Filmen hier im Luna, wo auch noch kommt im Januar. Das ist ein grosses Thema und da bin ich einfach viel beschäftigt, einmal vielleicht mit einer Führung oder mit Sie in der Ausstellung.
Martin Graf, wie tut ihr im Schloss Gündelhardt weihnachten?
Also wir machen das ein bisschen zweiteilt. Am 24. sind unsere ehemaligen Nachbarn bei uns im Schloss mit den Kindern und mit denen zusammen feiern auch ohne Geschenke und so. Das ist auch alles ein bisschen bescheidener geworden. Und am 25. sind meine Frau und ich bei meinen Eltern. Da kommt dann auch mein Bruder und meine Schwägerin mit den Kindern und dann gibt es dort dann auch Geschenke natürlich für Götti-Kinder. Und dort ist dann eher so ein bisschen traditionell Familienweihnachten.
Und tut ihr den Geist einladen im Schloss?
Ja, man schaut, wenn wir im Gang sind.
Vielleicht könnt ihr ihm ja etwas schenken, dass er nach wohlgesinnt ist.
Genau, ein Opfer darbringen.
Das wäre doch gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachten. Ich danke, dass ihr da seid, im Persönlichen hier aus dem Cinema Luna. Euch natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und jetzt zuerst einen schönen Sonntag. Adieu miteinander.
Persönlich am 4. Advent war das mit der Katharina Kilchemann. Bei ihr gesessen sind Annie Rotzler-Küber, ehemalige Primarlehrerin und Bananenfrau, und der Sprachwissenschaftler Martin Hannes Graf. Technik Roland Fatzer und Marco Gemperli. Wir wiederholen die Sendung, und zwar heute Abend um 10 Uhr. Oder aber ihr abonniert die Sendung als Podcast. Mehr dazu unter srfs.ch. In einer Woche hat der Dani Vorler folgende Gäste eingeladen fürs Persönlich. Die Rosmarie Weber, Geschäftsleiterin vom Ausbildungsverband im Bereich Hauswirtschaft in Zug. Und der Rainer Eder, er ist Autor, Fotograf und Kletterer. Das also nächste Woche. Der Ski, der hat im Moment ganz grossen Stellenwert, respektive der Weltcup von den Frauen in Val d'Isère. Der Lauf, der erste Lauf vom Riesenslalom, ist in Gang. Die Lara Gut ist im Moment auf dem ersten Platz und Dominik Gysin ist auf den siebten Platz gefahren. Und im Weltcup von den Männern, zu Alpadina, da hat der Cario Lanca in letztes Jahr so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ist ihm nicht so gut gelaufen dort. Der erste Lauf ist jetzt vorbei und er hat sich für einen zweiten Lauf qualifiziert. Auch der mit dabei im zweiten der Lauf ist der Thomas Tummler. Er kann ebenfalls um 12:30 starten. SRF 1 in 5 Minuten ist es 11 in den Nachrichten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.